Guten Tag, Herr Quastor. Im Jahr 2017 sieht man viele Plakate mit der Aufschrift 500 Jahre Reformation. Für Leute, die sich damit eher weniger auseinandersetzen, ergibt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt die Reformation?
Im Grunde genommen handelt es sich bei der Reformation um die Spaltung der christlichen Kirche in einmal den katholischen, den altgläubigen Teil und in die neugläubigen Protestanten. Da haben wir noch die Unterscheidung in die Lutheraner, den Anhängern Luthers, und den Reformierten, also den Anhängern von Ulrich Zwingli und Johannes Calvin, was vor allem in der Schweiz und im Nordwesten des Reiches, unter anderem auch in den Niederlanden, eine große Rolle gespielt hat. Es ging bei der Reformation vor allem um die Frage, wie der christliche Glaube eigentlich ausgelebt werden soll und die Rückkehr zur schriftlichen Auslegung der Bibel. Während sich die katholische Kirche sehr stark auf die Interpretation der Bibel gestützt hat, ging Luther davon aus, dass jeder diese Schrift verstehen solle und sie auch dementsprechend verhalten sollte.
Sie haben bereits Martin Luther angesprochen. Welche Rolle nimmt er überhaupt in der Reformationszeit ein?
Martin Luther ist der Begründer des Ganzen, denn die Reformation begann mit dem berühmten Thesenanschlag von 1517. Dabei formulierte er 95 Thesen gegen den Verkauf von Ablässen, wie auch gegen die Ablassverkäufer. Der Legende nach brachte er sie an der Schlosskirche zu Wittenberg an, was allerdings nicht zu 100% bewiesen ist. Damit brachte er etwas ins Rollen, was dann auch nicht mehr aufgehalten werden konnte. Man hat dann angefangen, die ganzen kirchlichen Strukturen zu hinterfragen. Der Ablasshandel war letzten Endes der Auslöser dazu. Das entzündete sich an der Frage, wenn Christus auf der einen Seite Armut predigt, wie kann denn dann die katholische Kirche für die Vergebung der Sünden Geld verlangen? Der Ablasshandel war eine finanzielle Sache, bei der die katholische Kirche dafür Geld genommen hat, dass man dafür Ablassbriefe und somit sich selber aus dem Fegefeuer kaufen konnte. Das war auch für bereits verstorbene Familienangehörige möglich. Das war in einem sehr gläubigen Zeitalter ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Die katholische Kirche konnte damit den Bau des Peterdoms finanzieren oder auch andere Projekte wie den Kölner Dom. Als allerdings der Ablasshandel abgeschafft wurde, brachen auch die Bauarbeiten beim Kölner Dom ein, sodass in den folgenden 300 Jahren in Köln eine große Baustelle zu finden war.
Die Abschaffung des Ablasshandels und die Neuordnung der Kirche können somit als Erfolge der Reformatoren gesehen werden. Gab es noch andere Ideen und Ziele, die mit der Reformation verfolgt wurden?
Also das Ziel war es nicht, eine komplette neue Konfession zu schaffen, sondern die Reform, indem er die Missstände des Ablasshandels, des Kirchenrechts und des Mönchstums, die in seinen Augen vorhanden waren, anprangerte. Außerdem kritisierte er die luxuriöse und kostspielige Hofhaltung des Papstes und auch den üppigen Lebensstil von Bischöfen und Äbten. Denn alles, was die Kirche vergab, also Ablässe, Entscheidungen in Rechtsfragen und so weiter, das kostete Geld. Seine Kritik nahm ihm einige hohe katholische Würdenträger sehr übel und so hat sich die ganze Sache im Laufe der Zeit verselbstständigt. Dementsprechend wurde 1520/21 vor dem Reichstag zu Worms geladen, um seine Thesen zu widerrufen. Das hat er nicht gemacht, daher kommt auch der berühmte Satz von ihm: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Zum eigenen Schutz wurde er dann von Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen auf der Rückfahrt entführt und auf der Wartburg untergebracht. Und dort hielt er sich dann einige Jahre versteckt.
Also man kann hier ein großes Konfliktpotenzial zwischen den Reformatoren und der katholischen Kirche erkennen. Welche Reaktionen gab diese folglich überhaupt preis?
In erster Linie wurden die Protestanten verfolgt. Martin Luther wurde dann auch vom Papst Leo X. im Jahre 1521 exkommuniziert und mit einem Bann belegt. Aber das konnte die Ideen der Reformation an sich nicht aufhalten. 1530 kam es dann zum Augsburger Bekenntnis, der Confessio Augustana. Das bedeutete, dass sich die Fürsten ganz offen vor dem katholischen Kaiser auf die Seite der Reformation gestellt haben.
Jetzt haben Sie schon viele geschichtliche Punkte angesprochen. Können Sie die wichtigsten Ereignisse vom Ausgangspunkt bis hin zur Ende der Reformationszeit nochmal schildern?
Also 1517 geht das Ganze, wie ja bereits gesagt, mit dem Thesenanschlag Martin Luthers los. Dieser wird dann sehr breit rezipiert, nicht nur unter den Gelehrten, sondern auch von der einfachen Bevölkerung, weil die Thesen auch gegen Luthers Willen ins Deutsche übersetzt werden und zudem durch die aufkommende Publizistik breiter bekannt werden. Das führt dann dazu, dass auch die bäuerlichen Schichten davon Wind bekommen und auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Indem sie sagen, in der Bibel steht nichts von Leibeigenschaft oder Frondiensten, also gibt es auch keine Rechtfertigung der Herren, denen wir als Bauern dienen. Aus diesem Grund kommt es dann auch zum Bauernkrieg 1525-26 als die erste größere militärische Auseinandersetzung zwischen den Bauern und den Landesherren, die allerdings schnell niedergeschlagen werden konnte, da die Bauern natürlich schlechter militarisiert waren als die Soldaten der Fürsten. Das nächste Schlüsselereignis bildet dann die Confessio Augustana 1530, bei der sich, wie bereits angesprochen, die Fürsten ganz offen gegenüber Kaiser Karl V. zum Protestantismus bekennen. Ab diesem Punkt ist dann die Reformation endgültig nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Somit muss man sich auch auf Seiten der katholischen Kirche damit arrangieren. Das Ganze bricht dann 1546-47 in einen größeren Konflikt aus, dem sogenannten Schmalkaldischen Krieg. Denn mehrere protestantische Fürsten bilden dann den sogenannten Schmalkaldischen Bund. Dort gibt es dann wieder militärische Auseinandersetzungen mit dem Kaiser und seinen katholischen Verbündeten. Der Schmalkaldische Bund wurde schließlich vom Kaiser besiegt, woraufhin Karl V. den Protestanten dennoch einige Zugeständnisse machte. Der nächste große Punkt, mit dem der Komplex der Reformation dann erst einmal abgeschlossen ist, bildet der Augsburger Religionsfrieden von 1555. Damit liegt das Recht der Konfession in den Händen der jeweiligen Landesherren, der darüber entscheidet, welchen Glauben seine Untertanen haben sollen. Also wenn der Landesherr die Konfession wechselt, sollen theoretisch auch die gesamten Untertanen den Glauben wechseln. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie das Land verlassen. Das war eine große Neuerung, mit der dieser Konflikt erst einmal befriedet werden sollte. Das klingt in der Theorie ja eigentlich auch ganz logisch, war in der Praxis allerdings so nicht durchsetzbar. In der Folgezeit gab es dann immer wieder kleinere Konflikte, sodass die konfessionellen Auseinandersetzungen wieder so stark wurden, dass sich eine Seite durchsetzte. Es steigerte sich dann immer mehr und mehr durch verschiedene, regional begrenzte Ereignisse, bis es 1618 zum großen Ausbruch eines konfessionellen Krieges, nämlich dem Dreißigjährigen Krieg, kam. Schließlich wird das alles erst 1648 im Westfälischen Frieden beendet. Da der konfessionelle Besitzstand innerhalb des Reiches auf das Jahr 1624 festgeschrieben wird und dann auch nicht mehr verändert werden durfte, war der Konflikt befriedet, sodass wir im Reich keine größeren konfessionellen Auseinandersetzungen seit dieser Zeit mehr hatten.
Sie hatten schon angesprochen, dass das Gedankengut von Luther verbreitet wurde. Mit der Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts erhielt man eine ganz neue Möglichkeit der Schriftverbreitung. Welche Rolle spielte dieses neue Medium Ihrer Meinung nach für die Reformation?
Grundsätzlich kann man sagen, dass ohne diese Erfindung die Reformation gar nicht stattgefunden hätte. Denn über den Buchdruck war es möglich, eine große Anzahl an Schriftstücken anzufertigen und das auch günstig zu verbreiten. Das heißt, man konnte jetzt auch schwach gebildete Schichten, die wenig Geld hatten, erreichen. Das war ein großer Punkt, der dann für die Reformation wichtig wurde, weil darüber dann Flugblätter und Flugschriften sehr weite Verbreitung gefunden haben.